Könnt gerne Gottes Wort schon aufschlagen im Matthäus-Evangelium Kapitel 26. Wir wollen uns bereiten auf das Mahl des Herrn, um es heute Abend miteinander zu feiern. Und wir Christen tun das seit nahezu 2000 Jahren regelmäßig und erinnern uns dabei an den Sühnetod Jesu Christi, an seine Auferstehung und an die Erlösung, die er uns erwirkt hat. Der Kirchenvater Chrysostomus hat einmal gesagt, die Feier des Abendmahls ist die Erinnerung an den größten Segen, den die Welt jemals erfahren hat. Das Abendmahl ist eine sichtbare, eine spürbare, eine schmeckbare Predigt. Das Brot und den Wein können wir sehen, wir können ihn anfassen, wir können ihn riechen, wir können ihn schmecken und zu uns nehmen. Und hierin übertrifft das Abendmahl auch ein Stück weit das gepredigte Wort. Das gepredigte Wort ist wie eine Trompete, die Christus hörbar verkündigt. Wir können es hören, was Gott in seinem Wort sagt. Und wir können es auch zu uns reden hören, wenn es gepredigt wird. Aber das Abendmahl stellt Christus in einzigartiger Weise sichtbar dar. Warum hat der Herr uns diese Anordnung gegeben? Genügt denn das gepredigte Wort nicht, um in den Himmel zu gelangen? Ja, es genügt. Wir brauchen in dem Sinne das Abendmahl nicht, um gerettet zu werden oder mit Gott versöhnt zu werden. Aber der Herr begegnet uns hier in unserer Schwachheit. Wenn wir so ganz Geistwesen wären, die nur das gepredigte Wort brauchen und nichts Greifbares, nichts Sichtbares, nichts Schmeckbares und Fühlbares wie den Brot und den Wein, dann würde das wahrscheinlich genügt haben. Aber wir sind nun mal Geschöpfe mit Leib und Seele. Und daher hilft uns Gott, er hilft uns, er kommt uns entgegen in unserer Schwachheit. Dass wir eben nicht nur das gepredigte Wort haben, sondern auch dieses sichtbare Zeichen. Durch das Wort pflanzt der Herr den Glauben in unsere Herzen. Und durch das Abendmahl lässt er ihn zunehmen und wachsen. Durch das Wort empfangen wir im Heiligen Geist. Durch das Wort empfangen wir das Leben. Und im Abendmahl werden wir darin ein Stück weit genährt und gestärkt und erbaut und ermutigt. Und wenn wir so etwas mit noch mehr Sinnen wahrnehmen als nur mit unserem Ohr, dann und etwas sehen, etwas schmecken, etwas riechen, etwas spüren, dann sind wir von seiner Sache vielleicht noch viel stärker betroffen, als wenn wir sie nur hören. Ich mache mal ein Beispiel. Wir waren im vergangenen Sommer in einem Zoo, einem sehr schönen Zoo, und wir haben es sehr genossen. Und es ist so interessant, diese Tiere anzusehen, die wir normalerweise nicht bei uns zu Hause rumlaufen haben, dankbarerweise. Und das ist viel eindrücklicher, als wenn ich ein buntes Buch mir angucke, wo genau die gleichen Tiere drin sind. Oder vielleicht einen Film angucke, wo auch diese Tiere vorgestellt werden. Wenn ich dann sehe, wie die sich bewegen und wie die riechen und was die so machen, ja, das ist viel, viel eindrücklicher. Und ich glaube, ihr Kinder könnt euch auch noch viel besser daran erinnern, als an Bildern aus irgendwelchen Büchern. Und so hat der Herr uns dieses Mal gegeben, damit wir einen noch viel intensiveren Eindruck haben von dem Werk, das er getan hat, das er uns erlöst hat. Und wenn wir so im Abendmahl symbolisch das Brot brechen, dann erinnern wir uns daran, dass Christus seinen Leib für uns gebrochen und für uns geopfert hat. Und wenn wir den Kelch nehmen, dann erinnern wir uns daran, durch diesen Wein an das Blut, das Christus vergossen hat, um uns zu erlösen. Und so haben wir ein Bild des Gekreuzigten hier vor Augen und sein Leben, das er für uns dahingab, das sich dann noch tiefer in unser Gedächtnis eingräbt als allein das gepredigte Wort. Und so hören wir heute mal auf diese Worte, die wir auch in manche andere Abendmahlspredigt schon gelesen haben, in Matthäus 26, Vers 26 bis 29, die der Herr einst in jenem Obergeschoss in Jerusalem gesprochen hat, als er diese Anordnung, als er dieses Sakrament eingesetzt hat. Während sie aber aßen, nahm Jesus Brot und segnete und brach und gab es den Jüngern und sprach: Nehmt, esst, dies ist mein Leib. Und er nahm einen Kelch und dankte und gab ihnen den und sprach: Trinkt alle daraus, denn dies ist mein Blut des Bundes, das für viele vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Ich sage euch aber, dass ich von nun an nicht mehr von diesem Gewächs des Weinstocks trinken werde, bis zu jenem Tag, da ich es neu mit euch trinken werde im Reich meines Vaters. Fünf Dinge möchte ich hier besonders mit uns betrachten. Das hilft jetzt auch den Kindern, dass sie wissen, fünf Punkte, ja, so lang dauert's, aber sie sind nicht so lange. Fünf Dinge. Ein erstes, der Urheber des Abendmahls. Wer hat das eingesetzt? Das heißt hier, während sie aßen, nahm Jesus Brot und segnete und brach es und gab es den Jüngern. Wer hat das Brot genommen? Jesus war es. Und er allein hat das Recht, eine solche Anordnung, ein solches Sakrament einzusetzen. Es haben sich nicht andere Menschen ausgedacht. Er ist es, der es begründet hat. Und er ist der Einzige, der Sünder begnadigen kann. Und er ist auch der Einzige, der ein Gnadenmittel verordnen kann. Das Abendmahl ist so wie das wie ein Siegel unter einem Brief, ein königliches Siegel, von dem man dann gewiss weiß, der König hat dieses Dokument unterzeichnet. Es vergewissert uns, in Christus bin ich begnadigt. Ich habe Teil an seinem Leib, ich habe Teil an seinem Blut. Er hat mich begnadigt. Er ist der Urheber des Abendmahls. Und er verleiht diesen Abendmahl so auch einen Glanz und eine Herrlichkeit, wie sie nur ein König verleihen kann. Ein König feiert mit seinem Hofstaat ein Fest und seine Gegenwart krönt dieses Fest mit Pracht und Herrlichkeit. Ihn hat Gott hoch erhoben und ihm jeden Namen verliehen, der über jedem Namen ist, heißt es im Philipperbrief in Kapitel 2. Aber denken wir zurück, wie war das denn damals vielleicht, oder mag es gewesen sein in diesem Obergemach, in jener Nacht in Jerusalem, als Jesus dieses Mahl eingesetzt hat, der König, der den Namen über alle Namen hat. Es war wahrscheinlich eher ein armseliges Gewand, in dem dieser König erschien. Und es ist ein armseliges Mahl, weit weg von jedem Prunk und jedem Festgebaren. Und doch leuchtet uns in diesem Mahl ein Stück ewiger königlicher Herrlichkeit entgegen, wie sie unser Herr hier auch andeutet in dem letzten Vers, in Vers 29. Ich sage euch aber, dass ich von nun an nicht mehr von diesem Gewächs des Weinstocks trinken werde, bis zu jenem Tag, da ich es neu mit euch trinken werde im Reich meines Vaters. Unser königlicher Erlöser, Jesus Christus, er hat dieses Mahl eingesetzt. Und wir werfen nun in einem zweiten Schritt einen Blick auf den Zeitpunkt, wann er das getan hat, wann er dieses königliche Festmahl eingesetzt hat, denn diesen Zeitpunkt hat er mit Bedacht gewählt. In Vers 26 heißt es: Während sie aßen, nahm Jesus Brot und segnete und gab es den Jüngern. Im Lukas-Evangelium und auch im ersten Korintherbrief heißt es dann außerdem, er nahm den Kelch nach dem Mahl. Ihr kennt diese Worte. Er nahm den Kelch nach dem Mahl. Denn als Jesus dieses Mahl einsetzt, ist die Hauptspeise des Passiamahls bereits vorüber. Und eigentlich wie passend heute, wir haben gerade vorhin wirklich ganz wunderbares Essen gemeinsam gehabt. Es war eine wunderbare Hauptspeise mit Nachspeise. Danke für alle, die das bereitet haben und wir haben uns gesättigt. Es ist jetzt keiner hier, der hungrig ist. Aber so war es auch damals. Das Hauptessen war vorbei. Und Jesus nimmt nach dem Mahl den Kelch. Und nach dem Mahl setzt er sozusagen dieses Abendmahl noch ein. Ganz am Ende dieses ausführlichen Paschamals. Und es geht nicht darum, dass hier irgendjemand jetzt seinen leiblichen Hunger stillen muss oder seinen leiblichen Durst stillen muss. Es geht um ein symbolisches, um ein geistliches Mahl. Christus will vor allen Dingen uns geistlich sättigen und uns im Glauben stärken durch diese kleine Speise zum Ende. Und noch ein zweiter Punkt bei diesem Abendmahl. Es ist das letzte Abendmahl, kurz vor Jesu Leiden und Tod. Im ersten Korintherbrief lesen wir, der Herr Jesus nahm in der Nacht, in der er überliefert wurde, Brot. Es ist gerade am Ende dieses irdischen Dienstes. Er hat es nicht früher eingesetzt, auch nicht später, aber genau in diesem Moment. Und er wusste um diese schweren Stunden, die ihm bevorstanden, aber auch seinen Nachfolgern, den Jüngern, den Aposteln, die mit ihm am Tisch saßen, bevorstanden. Sie würden schockiert sein, wie ihr Meister jetzt so verurteilt wird, gegeißelt, leiden muss und am Kreuz hingemartert wird. Und auch ihnen stand eine Zeit bevor, in der sie selbst diesen bitteren Kelch der Verfolgung trinken mussten. Und für diese schweren Zeiten wollte der Herr sie zurüsten und ihren Geist beleben. In der Nacht, in der er überliefert wurde, im Abendmahl, wollte er ihnen seinen Leib und sein Blut zu essen und zu trinken geben. Das sollte ihren Glauben in diesen Zeiten der schweren Anfechtung, die vor ihnen lagen, stärken. Das können wir ganz schnell auch auf uns anwenden. Wenn wir geistliche Herausforderungen und Anfechtungen erfahren, das Kreuz, von dem wir heute Morgen gehört haben, das wir auf uns nehmen wollen, wenn uns Gefahr droht, ist es eine Hilfe für uns, wenn wir uns in diesem Mahl des Heils vergewissern und uns an ihm stärken. Gerade wenn wir in unserem Gottvertrauen gebeutelt werden, gerade wenn wir uns im Glauben schwach fühlen, stärkt uns Christus durch dieses Mahl, durch dieses Gnadenmittel, das uns das Heil vergewissert. Diese Anordnung Christi ist ein Gegenmittel gegen Furcht und eine Quelle der Stärkung für den Schwachen und Angefochtenen im Glauben. Das war der Zeitpunkt, an dem der Herr es eingesetzt hat. Er wusste, sie brauchen das. Seine Jünger brauchen das. Sie stehen vor für sie noch völlig neuen Herausforderungen und Anfechtungen. Ihr Glaube würde geprüft werden und erschüttert werden. Jesus setzt dieses Mahl in der Nacht ein, in der er beliefert wurde, um seine Jünger zu stärken. Und er möchte auch uns im Glauben bestärken. Und genau das hatten seine Jünger in dieser Zeit so dringend nötig. Wir wissen nicht, wie lange später, aber es ist nicht viel später. Da laufen alle seine Jünger auseinander und lassen ihren Meister allein, dort in Gethsemane. Nur Petrus folgt ihm in den Hof des hohen Priesters. Er will tapfer sein und versagt kläglich, indem er ihn dreimal verleugnet. Aber auch danach zerstreuen sie sich nicht. Sie waren gestärkt durch diese Speise und sind noch am Tag der Auferstehung beisammen, an dem ihnen Jesus wieder begegnet. Ein drittes, die Art und Weise, wie der Herr dieses Mahl einsetzt. Als erstes nimmt er das Brot und den Wein. Während sie aßen, nahm Jesus das Brot und segnete es und er nahm den Kelch und dankte. Was macht er mit diesem Brot und dem Wein? Das heißt, er segnet und dankt dafür. Er sondert es ab von diesem gewöhnlichen Gebrauch zu einem besonderen Gebrauch im Abendmahl. Sie waren nicht mehr für den gewöhnlichen Gebrauch bestimmt, sondern abgesondert für das Mahl, für dieses Abendmahl. So ähnlich war Christus selbst von Gott abgesondert worden, als der Messias, der hohe Priester, abgesondert vom Rest der Menschheit. Im Hebräerbrief lesen wir in Kapitel 7, Vers 26, einen solchen hohen Priester geziemte sich auch für uns, heilig, sündlos, unbefleckt, abgesondert von den Sündern. Und so hat sich Christus selbst für diese heilige Aufgabe der Erlösung abgesondert und nun sondert auch er das Brot und den Wein ab, die ihn symbolisieren sollten für den heiligen Gebrauch beim Abendmahl. Und er nimmt das Brot nicht einfach so und gibt es weiter, sondern er bricht es. Das heißt hier, er brach es und gab es den Jüngern und sprach, nehmt, esst, dies ist mein Leib. Und wenn Jesus das Brot bricht, dann ist es ein Bild, ein Symbol für die Qualen, die er am Leib und Seele durchleben musste. So wie es Jesaja prophezeit hatte, dem Herrn gefiel es, ihn zu zerschlagen. Er hat ihn leiden lassen. Warum musste Christi Leib zerschlagen werden? Er war doch selbst sündlos. Und anders als der hohe Priester im alten Bund musste er für sich selbst auch kein Opfer darbringen. Warum musste Jesus diese Qual auf sich nehmen? Er tat es einzig und allein für uns, für unsere Sünden. Er war durchbohrt um unserer Vergehen willen, zerschlagen um unserer Sünde willen. Die Strafe lag auf ihm zu unserem Frieden. Und durch seine Striemen ist uns Heilung geworden. Wer hat Christus zerschlagen, ihn gebrochen wie das Brot im Abendmahl? Es war deine und meine Schuld, deine und meine Sünde, die ihn dazu gebracht haben, dass er so sich aufgeopfert hat an unserer Stadt. Wegen unserer Vergehen wurde Christus gebrochen. Unser Stolz hat Christus die Dornenkrone aufgesetzt. Und wenn wir so im Abendmahl das Brot brechen, dann sollte uns Christus, der Gekreuzigte, vor Augen stehen, sein Leiden, seine Pein, seine Qual, wie er zerschlagen wurde an unserer Stadt. Er wurde mit unbegreiflicher Brutalität ans Kreuz geschlagen, die Nägel an Stellen durch den Leib getrieben, die sehr schmerzhaft sind. Und als Gottes Zorn sich über ihn ergießt, ruft er am Kreuz aus, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Die Gerechtigkeit Gottes war nun volle Genüge getan. Die Strafe für die Sünde lag auf ihm, auf dem sündlosen, auf dem makellosen, schuldlosen Opfer Jesus Christus, der sich so für uns zerbrochen hat. Er hat erfüllt, was die Gerechtigkeit Gottes forderte. Gott hat seinen Sohn nicht verschont, sondern ihn für uns alle dahingegeben. Römer 8, 32. Und Christus erlebt diese unvorstellbare Qual, diese unvorstellbare Strafe an deiner und meiner Stadt, wegen meiner Sünde. Das Kreuz bedeutet aber auch Schande. Christus wurde zwischen zwei Verbrechern gekreuzigt, als sei er der Hauptverbrecher mittendrin. Und er duldete diese Schande um unseretwillen. Und es war ein verfluchter Tod. Denn ein Aufgehängter ist ein Fluch Gottes, heißt es in 5. Mose 21, 23 oder in Galater 3, Vers 13. Christus ist ein Fluch für uns geworden, denn es steht geschrieben, verflucht ist jeder, der am Holz hängt. Er, der Christus, Gott gepriesen in Ewigkeit, er wurde zum Fluch für uns. Er, der dreimal heilige Gott, hat den Fluch auf sich genommen, den du und ich gerechterweise für unsere Sünde verdient haben. Wenn wir so im Abendmahl das Brot brechen, dann denken wir an diese unsäglichen Qualen, die Christus erlitten hat, um unseretwillen, die Schande, den Fluch der Sünde, den er auf sich nahm. Wir sehen auch den unverdienten Segen, der damit verbunden ist, durch seine Striemen ist uns Heilung geworden, heißt es in Jesaja 53. So nimmt Jesus Brot und Wein und sondert sie für diesen besonderen Gebrauch ab. Und er bricht das Brot als Zeichen für seinen Sühnetod. Noch bevor er den Wein austeilt, spricht er ein Dank- und Segensgebet. Während sie aber aßen, nahm Jesus Brot und segnete, brach es und gab es den Jüngern. Und dann heißt es bei dem Kelch, er dankte und gab ihn denen und sprach, trinkt alle daraus. Durch dieses Dank- und Segensgebet heiligt Jesus diese Elemente zu Symbolen seines Leibes und Blutes. Und er erklärt damit auch den Jüngern die Bedeutung dieses Abendmahls. So gewiss, wie sie dieses Brot und diesen Wein in ihren Leib aufnehmen, so gewiss empfangen sie Christus selbst in ihren Herzen. Mit diesem Segensgebet betet Jesus darum, dass diese Symbole von Brot und Wein durch das Werk des Heiligen Geistes die Erwählten ihres geistlichen Gnadenstandes und ihrer Vorrechte versichern mögen. Dass Gott diese Elemente gebraucht, damit wir im Glauben gefestigt werden und vergewissert sind, ja, ich gehöre zu Christus. Ja, was er am Kreuz getan hat, das gilt mir. Ja, ich bin verantwortlich dafür, dass er es getan hat. Jesus bittet darum, dass diese Elemente wie ein Siegel auf unsere Herzen uns der Gnade Gottes versichern. Und er segnet diese Elemente nicht nur zur Absonderung, sondern er dankt auch. Er dankt, dass Gott der Vater in diesem unendlichen Reichtum seiner Gnade seinen einzigen Sohn dahingegeben hat, um die Sünde der Welt zu sühnen. Wenn nun selbst Christus dafür dankt, wie viel mehr müssen auch wir dann dafür danken. Wenn er dankt, der selbst seinen Leib opferte und sein Blut vergossen hat, wie viel mehr müssen wir danken, wenn wir seinen Leib essen und sein Blut trinken. So sondert er Brot und Wein ab für diesen besonderen Gebrauch im Abendmahl. Er bricht das Brot als Zeichen für den Sühnetod und er segnet das Brot und den Wein zum Siegel unserer Erlösung und dankt Gott für seine unermessliche Gnade des Heils. Für wen tut er das? Sein viertes, die Teilnehmer des Abendmahls. In Vers 26 heißt es, er gab es den Jüngern und sprach, nehmt es, dies ist mein Leib. Er gibt es den Jüngern. Er sitzt dort in diesem Obergemach mit seinen Jüngern zusammen. Und es ist die Speise für sie, für die erwählten Kinder Gottes, die ihm nachfolgen. Wenn ein Mensch ein Fest feiert, lädt er gewöhnlich seine Freunde ein. Und so macht es auch unser Herr. Und Christus feiert sein Abendmahl mit seinen Nachfolgern, mit seinen Jüngern. Im Lukas-Evangelium und beim ersten Korintherbrief heißt es, dies ist mein Leib, der für euch gegeben wird. Christus gibt seinen Leib für die Gläubigen, für die Jünger. Und das ist wie im hohepriesterlichen Gebet, wo er betet, ich bete für sie, nicht für die Welt bitte ich, sondern für die, welche du mir gegeben hast, denn sie sind dein. Er ist für seine Erwählten gestorben. Und daher gilt dieses Gedächtnismahl auch nur denjenigen, ist nur für die bestimmt, die im Glauben mit ihm verbunden sind. So liegen auch Christus eben die Gläubigen am Herzen. Für sie wurde er am Kreuz zu Tode gemartert. Für sie hat er sein kostbares Blut vergossen. Die Erwählten haben dort am Kreuz das Heil erlangt. Er hat es dort erworben. Er hat es uns, die wir an ihn glauben, erworben. Verstockte Sünder haben keinen Nutzen von Christi Tod. Christus hat die Gottlosen dem Zorn übergeben. Sie, die für die der gekreuzigte Messias nur ein Stein des Anstoßes ist zum Verderben, ein Stein des Anstoßes, ein Fels des Ärgernisses, dass sie nicht gehorsam sind, stoßen sie sich an dem Wort, wozu sie auch bestimmt sind. 1. Petrus 2, Vers 8. Und so ist das Blut Christi wie eine Medizin, die dem Patienten das Leben rettet, aber einem anderen den Tod bringt. Denkt an Judas. Er holte sich am Baum des Lebens den Tod. Gott kann Steine in Brot verwandeln, aber Sünder können Brot in Stein verwandeln. Das Brot des Lebens in einen Stein des Anstoßes verwandeln. Das Abendmahl erfordert es also, dass diejenigen, die an diesem Mahl teilnehmen, wahre Kinder Gottes sind. Gläubige, die von Gott abgesondert und gereinigt sind. Jeder, der an diesem Mahl teilnimmt, muss über seine Sünde Buße getan haben und sich von der Welt trennen. Innerlich durch das Werk des Heiligen Geistes gereinigt. Kein anderer hat das Recht, an diesem Mahl teilzunehmen. Und das macht Paulus sehr deutlich. Wer also unwürdig das Brot isst oder den Kelch des Herrn trinkt, wird des Leibes und Blutes des Herrn schuldig sein. Der Mensch aber prüfe sich selbst, und so esse er von dem Brot und trinke von dem Kelch, denn wer isst und trinkt sich selbst gerecht, wenn er den Leib des Herrn nicht richtig beurteilt. Jesus hat dieses Abendmahl für seine Jünger eingerichtet, für die, die er aus der Welt abgesondert hat und berufen hat, auch Teil seiner Gemeinde zu sein. Und nur der, der so von Gott berufen, Teil seiner sichtbaren Gemeinde ist, Glied einer biblisch geordneten Ortsgemeinde, hat so auch das Recht und die Pflicht, von diesem sichtbaren Gnadenmittel Gebrauch zu machen und am Mahl teilzunehmen. Jeder, der auf diese Weise würdig das Mahl zu sich nimmt, empfängt so Gottes reichen Segen. Das wollen wir als letztes bedenken. Denn dies ist mein Blut, das ist der fünfte Punkt, der Segen des Abendmahls. Dies ist mein Blut des Bundes, das für viele vergossen wird zur Vergebung der Sünden in Vers 28 hier. Und das ist der größte und der wichtigste Segen. David nennt das auch immer wieder zuerst in seinem Psalmen. Der da vergibt alle deine Sünde, der da heilt alle deine Krankheiten, der dein Leben erlöst aus der Grube, der dich krönt mit Gnade und Erbarmen, Psalm 103 und Psalm 32, glücklich der, dem die Übertretung vergeben, dem die Sünde zugedeckt ist. Wer diesen Segen empfangen hat, die Vergebung seiner Sünden, dessen Name so im Buch des Lebens geschrieben steht, der darf an diesem Mahl teilnehmen und wird reichen Segen empfangen. Die Vergebung der Sünden, von der unser Herr hier spricht, steht dabei stellvertretend für die himmlischen Segnungen, wie wir sie in der Rechtfertigung und an Annahme als Kinderstadt auch von ihm empfangen. Und diesen Segen empfangen wir nicht durch das Abendmahl, nicht durch ein Sakrament, nicht durch die Elemente des Abendmahls, sondern allein durch den Sühnetod Christi. Aber der Sühnetod Christi wird nun in diesen Elementen sichtbar und erfahrbar für uns dargestellt, ja schmeckbar. Und wir dürfen so mit Christus Mahlgemeinschaft haben und so im Glauben an den Gekreuzigten auch gestärkt werden. Und durch dieses Mahl versichert dir unser Herr, der dieses Mahl eingesetzt hat, so wie du dieses Brot brichst, bin ich für dich zerschlagen und ans Kreuz gemartert worden. Wenn du diesen Wein trinkst, dann denke daran, dass ich mein Blut für dich vergossen habe und dich von deinen Sünden erlöst, um dich vor Gott zu rechtfertigen und dich zu einem wahren Kind Gottes zu machen. Kind Gottes, dieses Mal versichert dir, du bist mein geliebtes Kind, für dich habe ich mein Leben gelassen. Du bist mein. Ich habe dich mit meinem Tod vom Tod errettet. Ich habe dich erkauft und niemand kann dich jemals wieder aus meiner Hand rauben. Möge der Herr dieses Mal heute so für uns gebrauchen zum Segen. Zum Segen, dass wir noch fester und getroster sind im festen Vertrauen darauf. Der Gekreuzigte, er hat seinen Leib an meiner Stelle zerbrochen und sein Blut vergossen, um mich zu erlösen. Lass es uns zum Segen sein und zur Ehre des Herrn. Amen. Amen.